Die 12. Episode der Zukunftsmacher schwankt zwischen der EU und dem Klein-Klein der Innovation. Also, wir machen einen kleinen Beitrag über die Zukunft der Innovation, das Spannungsfeld. Soll die EU sozialer werden? Sollen wir wieder zurück zu den Nationalstaaten gehen? Ist auch eine große strategische Entwicklung. Dann kommt ein bunter Punkt in der deutschen Fablab-Landschaft, das Hafen in Hannover. Sehr spannendes Fablab, in der sehr viel Kreativität möglich wird. Schaut euch das an, es ist wirklich ein interessanter Ort in Hannover. Was bedeutet die Natur als Inspiration für Innovation? Bionik ist das Fachwort dafür. Hier wird die Natur als riesiges Patentarchiv für Innovationen gewertet und in vielen Punkten angewendet. Verbesserungen sind möglich, wenn man einfach die Natur als Referenz hat. Es ist übrigens auch, wenn man es als Konstruktionsprinzip nimmt, also man lässt die Natur einfließen in technische Entwicklung, dann ist es automatisch sehr ressourceneffizient. Und das ist besser als die klassischen Verfahren der Konstruktion. Was für eine Beziehung gibt es zwischen Science Fiction und Innovation? Und der vorletzte Beitrag, die großen Was wäre, wenn dies und dieses möglich wird, die Fragen an die Zukunft, beide Disziplinen stellen sie. Hier arbeiten wir mal die Schnittmenge raus. Und zum Schluss gucken wir einmal wirklich in den Wirtschaftsfaktor vor Ort, das Handwerk. Was gibt es im Handwerk für Innovation? Hier kommen dann auch mal Konditoren und Tischlermeister zu Wort. Auch endlich mal nicht so ein Akademikerbeitrag, sondern mal, was wird wirklich entwickelt, denn es gibt sehr innovatives Handwerk. Okay, viel Freude mit der Episode. Ja, in Zeiten des Brexit muss ich ja natürlich auch mal sich beschäftigt werden mit der Frage, wie es mit der EU weitergeht, die Zukunft der EU. Ja, sie beeinflusst natürlich unser Leben noch heute mehr als vor 20 Jahren. Von Billigfliegern bis zollfrei verkaufen bei Amazon. Da hat sie das Regularium geschaffen, mit dem wir heute leben praktisch. Die Geschichte der EU ist sicherlich ein eigenes Kapitel, aber da wir hier Zukunftsmacher heißen, will ich mal kurz nur einen Aufriss zeigen über die letzten Entwicklungen, sagen wir mal seit 20 Jahren, Vertrag von Lissabon, die gescheiterte Verfassung, wo wir heute stehen, also auch nach der Entwicklung. Und das erklärt uns jetzt mal Mirko Deutschmann.
Regierungschefs deswegen eine europäische Verfassung. Diese Verfassung soll die politischen Regeln für das Miteinander aufschreiben, Grundrechte für die Bürgerinnen und Bürger festschreiben und so weiter. Heraus kommt ein wirklich unleserlicher, wahnsinnig langer Text. Die Inhalte, die drin stecken, sind bestimmt nicht falsch, aber schon der Weg, wie man zu dem Text kommt, ist sehr undurchschaubar. Dann die Werbung dafür. Die Gegner der Verfassung warnen vor einem Superstaat, der undemokratisch und militaristisch ist und nur auf die Interessen der Wirtschaft, aber nicht auf das Wohlergehen der Bürger schaut. Das ist alles fürchterlich übertrieben, aber zur Angstmache taugt es. In vielen europäischen Ländern gibt es außerdem innenpolitische Probleme. Regierungen stehen unter Druck. Also die gesamte Situation ist wahnsinnig ungünstig. Es geht wirklich alles schief, was schief gehen kann. In den Niederlanden und in Frankreich lehnt die Bevölkerung im Jahr 2005 in einer Volksabstimmung die Verfassung ab. In 7 Ländern werden daraufhin weitere Abstimmungen und Parlamentsentscheidungen abgesagt. Auch in Deutschland, wo der Bundestag zugestimmt hat, wird das Ratifizierungsverfahren beendet. Die europäische Verfassung ist gescheitert. Aber natürlich geht das Leben weiter. Nach einer Phase des Überlegens schreibt man den Vertrag von Lissabon. Die wesentlichen Änderungen der gescheiterten Verfassung tauchen hier wieder auf. Das Europäische Parlament bekommt mehr Rechte. Die Abstimmungsregeln unter den Nationalstaaten im Europäischen Rat werden neu ausbalanciert. Eine Grundrechtecharta wird eingeführt. Die Europäische Union erhält eigene Rechtspersönlichkeit. Das bedeutet, dass die EU mit anderen Ländern auf der Welt, zum Beispiel mit den USA, Verträge schließen kann. Es muss also nicht jeder Mitgliedstaat einzeln einen Vertrag machen, sondern die EU kann das für alle tun. Mit Schritt 9 wird die EU demokratischer, transparenter und handlungsfähiger. Der Schritt 10 erschafft die EU, wie wir sie heute kennen. Seitdem ist einiges passiert, was das gemeinsame Europa erschüttert hat. Die Euro-Krise, die Schuldenkrise, die Flüchtlingskrise. Aber spätestens seit dem Brexit ist auch klar, dass es so einfach nicht weitergehen kann. Die EU muss den nächsten großen Schritt tun.
Ich habe mir eine Merkel-Rede angehört. Ja, das Podcast machen wird auch manchmal Arbeit, aber ich habe es auf eine Minute verengt. Und da arbeitet sie sehr schön die beiden globalen Themen heraus, die jetzt so die Gemengelage der EU in speziell, sagen wir mal, seit der Finanzkrise 2008 beschreiben. Das hören wir uns jetzt einmal an.
Wir sehen alle, dass die Welt sich neu ordnet und dass diese Entwicklungen aus meiner Sicht eben von zwei Strängen gespeist werden. Der eine hat zu tun mit der Verarbeitung der Schrecknisse des Zweiten Weltkrieges, des Nationalsozialismus und der Schrecknisse, die Deutschland über die Welt gebracht hat. Und in diesem Zusammenhang sind damals unglaubliche Leistungen vollbracht worden. Die Gründung der Vereinten Nationen, die Charta der Menschenrechte und auch im Grunde die Gründung der Europäischen Union. Und wir spüren alle, im Grunde ein Menschenleben später muss sich die Kraft dieser Institutionen wieder völlig neu beweisen. Und wir sehen auch, dass 30 Jahre nach dem Ende des Kalten Krieges im Grunde die Ordnung der Bipolarität des Kalten Krieges sich entwickelt hat zu einer multipolareren Welt mit der Supermacht USA und einem dynamisch wachsenden China. Und in dieser Welt muss Europa, und Deutschland ist ganz fest in Europa eingebettet, seine Rolle neu finden. Und fast alle dieser Herausforderungen sind ja globaler Natur. Terrorismus, Klimawandel, digitaler Wandel, globaler Handel, Migration. Und die Dimension dieser Probleme macht heute auch in Deutschland vielen Menschen Angst. Und diese Angst, dass man diesen Herausforderungen vielleicht nicht gerecht werden kann, die führt dann dazu, dass einfache Lösungen plötzlich die richtigen Lösungen scheinen. Und diese einfachen Lösungen scheinen der Rückzug ins Nationale, Abschottung, Protektionismus zu sein. Und wer dies verhindern will, muss eben zuallererst auch eine überzeugende europäische Antwort geben. Und deshalb glaube ich, bedarf es einer wirklichen Kraftanstrengung, einer europäischen Kraftanstrengung, um die Europäische Union in der globalen Ordnung des 21. Jahrhunderts zu verankern und wieder ein umfassendes Sicherheitsversprechen zu geben. Die Europäische Union war immer ein Wohlstandsversprechen und ein Friedensversprechen. Und dieses umfassende Sicherheitsversprechen muss neu geschafft werden.
So, wenn wir heute 2019 diesen Podcast aufnehmen, ist die Frage, wie geht's weiter? Wir heißen ja nicht umsonst Zukunftsmacher. Und da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir hören uns jetzt einmal eine Szenario-Darstellung der Zukunft der EU an, wie das erreicht wird. Also ob wir eher uns wieder nationalstaatlich orientieren. Und das bedeutet eben, Deutschland ist stark gemacht gegenüber Italien, Spanien und so weiter. Und wir werden eher diese Stärke ausleben. Also wir sind eher konfrontativ mit den Schwachen. Oder wir reagieren praktisch als eine Art Nachhilfe. Das heißt, wir helfen den wirtschaftlich schwächeren Nationen im Rahmen der EU weiter. Da kommen vielleicht solche Themen wie Sozialunion, da kommen solche Themen wie Schuldenunion, wo wir also den Schwächeren beiseite stehen, oder kämpft jeder für sich. Und diese Szenarien hören wir uns jetzt erstmal an.
Zwischen Unionstaaten, die als Einzelkämpfer jeweils für sich das Beste wollen und die sich nicht für die Belange der anderen Länder interessieren? Die EU wäre dann nichts weiter als die Summe einzeln agierender Teilstaaten mit einem ziemlich brüchigen Rahmen. Von einer Fiskalunion oder einer gemeinsamen Aufnahme von Eurobonds kann in dieser Version kaum die Rede sein. Obwohl die Kluft zwischen den EU-Ländern eigentlich von der Wirtschaft ausging, würde darunter die gesamte europäische Identität leiden. Wie in der Oberwalder Schulklasse könnte es auch zur Grüppchenbildung kommen. Dann würden sich zum Beispiel Deutschland, Frankreich und einige weitere Staaten zu einer kleineren Gemeinschaft der Stärkeren zusammenschließen. Es gäbe zwar in der EU noch immer einen gemeinsamen Rahmen, aber im Inneren eine Trennlinie zwischen wirtschaftlich starken und schwachen Staaten. Die dritte Möglichkeit wäre ein gemeinsames Vorgehen aller Länder mit einer abgestimmten Politik, nach der für Kredite und Schulden gemeinsam gehaftet wird. Ein starker und stabiler europäischer Rahmen also. Dies ist derzeit aber besonders in der Bevölkerung von wirtschaftlich starken Ländern wenig populär. Käme es tatsächlich zu einer erfolgreichen gemeinsamen Wirtschaftspolitik der EU-Staaten, würden die Bürger wahrscheinlich mehr Vertrauen in die europäische Integration gewinnen und eine stärkere Verbindung der EU-Staaten insgesamt befürworten. Was die Zukunft bringt, ist nur sehr schwer vorherzusagen. Nur zwei Sachen sind wohl sicher. Ein richtig oder falsch gibt es in dieser Frage nicht. Keiner der Wege führt für alle Länder aus der Krise und in eine bessere Zukunft. Die zweite Gewissheit, welchen Weg die EU gehen wird, haben ihre Mitgliedstaaten selbst in der Hand. Genau.
Besinnen wir uns eher auf Nationalstaaten, Deutschland für sich alleine und die Starken für sich alleine, oder sind wir ein Verbund, in dem wir den schwächeren Nationen helfen? Und das bedeutet, wenn man es dann übergeordnet ist, kommen wir wieder zurück zu Mirko Deutschmann, drei Szenarien. Also lassen wir die europäische Idee fallen und beschränken uns wieder auf den Nationalstaaten. Oder werden wir wirklich ein gemeinschaftlicher Staat, wo die Staaten den Schwachen helfen, so wie in der Bundesrepublik, Länderfinanzausgleich und andere Faktoren. Führen wir das also europäisch ein oder machen wir eine Mischung aus beiden? Also, sagen wir mal, Zwischending zwischen beiden, also ein Europa der verschiedenen Nationen. Das hören wir uns jetzt auch nochmal von Mirko an. Also, mit dem vorangegangenen Snippet habe ich halt gezeigt, wie man, welche Mentalitäten da kommen. Also, jeder für sich, die Starken für sich, oder helfen die Starken den Schwachen. Und wenn jetzt eine dieser beiden Strömungen gewinnen würde, dann würde das Szenario wie folgt aussehen. Und das hören wir uns jetzt eben an. Also beim Europa der Nationalstaaten oder wie Charles de Gaulle es genannt hat, Europa der Vaterländer, würde es bedeuten, die Staaten stehen für sich. Und bei einem globalen europäischen Superstaat würden wir halt eben uns gegenseitig helfen. Die Staaten würden den Schwachen helfen.
Aus der Krise rauskommen kann, also wie es mit ihr weitergeht und wo sie in 20 Jahren stehen könnte. Eine Möglichkeit wäre, es gibt eine Art Vereinigte Staaten von Europa, also einen föderalen Staat nach dem Muster der USA oder so wie wir es jetzt in den einzelnen Bundesländern in Deutschland haben. Dieser Staat wäre zum Beispiel gegliedert in zwei Kammern. Auf der einen Seite ein Parlament, in dem Abgeordnete sitzen, die alle Bürger Europas gewählt haben oder alle Bürger der EU, und eine Versammlung von Vertretern der Parlamente der einzelnen Mitgliedstaaten. Natürlich hätten die Vereinigten Staaten von Europa auch eine eigene Regierung mit Ministern und mit einem Regierungschef, wie man das von Nationalstaaten kennt. Nach innen und nach außen würde dieser Bundesstaat geschlossen auftreten. Dazu würde dann auch ein gemeinsames Militär gehören und ein gemeinsamer Haushalt. Ganz klar ist, die Bundesstaaten würden ihre Souveränitätsrechte, also ihre Eigenständigkeit, weitgehend aufgeben. Nur noch in einzelnen Bereichen könnten sie entscheiden, wie in Deutschland die Bundesländer zum Beispiel bei der Bildung. Das ist eine ziemlich radikale Sache, aber man muss auch dazu sagen, momentan ist das eher unwahrscheinlich. Trotzdem haben sich schon viele Politiker in der Vergangenheit grundsätzlich positiv zu dieser Idee geäußert. Darunter auch Kanzlerin Angela Merkel und der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Aber die beiden sehen das heute doch eher als unrealistisches Ziel an und sagen, das ist vielleicht was man anstreben kann, aber dass es jetzt eintritt, das ist eher unrealistisch. Der französische Präsident Emmanuel Macron sieht das noch ein bisschen anders. Er sagt, doch, das ist durchaus machbar. Er will mehr Macht für Europa und zum Beispiel auch einen europäischen Finanzminister. Eine andere Möglichkeit ist das komplette Gegenteil. Nicht ein europäischer Staat, sondern ein Europa der Nationalstaaten. Das würde sozusagen ein Zurück in die Vergangenheit bedeuten. Die Mitgliedstaaten bekommen ihre vollen Souveränitätsrechte zurück. Es bedeutet das Ende der EU, wie wir sie kennen. Der Euro wird abgeschafft und so eine gemeinsame Politik, die gibt es nur noch in Ausnahmefällen. Da, wo heute noch zusammengearbeitet wird, zum Beispiel bei der Sicherheitspolitik oder bei Handelsabkommen mit Drittstaaten, macht jeder sein eigenes Ding. Das ist eine Lösung, die vor allem konservative Bürger und Politiker gut finden. Von der CSU bis zur AfD. Sie sagen, wir wollen Deutschland als Nationalstaat stärken. Sie sehen die Identität und die Selbstbestimmtheit Deutschlands durch eine stärkere EU in Gefahr. Aber könnte sowas auf Dauer funktionieren? Da streiten die Experten. Der Knackpunkt dabei ist nämlich die Wirtschaft. Die Politikwissenschaftlerin Ronja Kempin von der Stiftung Wissenschaft und Politik sagt, ein Europa ohne einen gemeinsamen Binnenmarkt kann sich kaum jemand vorstellen. Die Vorteile sind einfach zu groß. Das sehen selbst die größten EU-Skeptiker aus der AfD ähnlich. Denn auch Deutschland profitiert von der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Direkt die Frage hinten dran. Gut, aber geht es dann vielleicht, dass man quasi alle Vereinbarungen aufkündigt und nur noch den Binnenmarkt als Gemeinsamkeit zulässt? Nee, das funktioniert nicht, sagen zumindest führende EU-Politiker. Denn ohne das Schengen-Abkommen, also die Vereinbarung darüber, dass die Grenzen offen sind, könnte es mit dem Binnenmarkt schwierig werden. Andere behaupten, doch, das ist durchaus möglich. Da gehen die Meinungen also auseinander. Man müsste es wahrscheinlich einfach mal testen. Wobei, da gibt es dann kein Zurück mehr, das wäre ein ziemlich riskanter Test. Risikoärmer und zurzeit auch wahrscheinlicher ist Möglichkeit Nummer 3. Ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten. Das heißt, nicht alle Länder machen immer das Gleiche, sondern es gibt Unterschiede. Einzelne Mitgliedstaaten finden sich zusammen, um in bestimmten Bereichen zusammenzuarbeiten und gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Die könnten sich zum Beispiel bei den Themen Sicherheit, Verteidigung oder Steuerrecht zusammentun, während andere eben nicht mitmachen. Dabei ist natürlich wichtig, dass man auf Ergebnisse kommt, die sich als besser herausstellen als die nationalen Lösungen der anderen. Im besten Fall kommt es dabei zu einem Wettbewerb um die besten Ideen. Im schlechtesten Fall werden manche Staaten abgehängt und haben irgendwann keine Lust mehr auf die Europäische Union und sagen, nö, macht doch euren eigenen Kram, wir machen da nicht mehr mit. Es besteht die Gefahr, dass durch die zwei Geschwindigkeiten die Solidarität zwischen den Staaten so ein Stück weit eingeschränkt wird, weil jeder seinen eigenen Vorteil sucht. Aber auch, wenn es aber noch ziemlich viele offene Fragen gibt, diese Möglichkeit, die könnte tatsächlich in der Zukunft der EU eine Rolle spielen. Auch deshalb, weil der EU-Vertrag jetzt schon so etwas erlaubt.
Ja, wo geht's hin? Brexit wird ja dann irgendwann im Herbst 2019 wahrscheinlich gelöst. Aber dann bleibt halt die Frage, welcher Weg soll die EU gehen? Bleibt eine interessante Frage. Wird auch weiterhin Gegenthema in dieser Podcast-Reihe bleiben. Okay, bis dann. Ja, wenn ich ein FabLab in Deutschland hervorheben müsste, das besonders aus dem Rahmen fällt, was auch vom ganzen Design auftritt, der Link ist ja in den Shownotes auch enthalten, wenn ich das hervorheben müsste, wäre es Haven in Hannover. Warum es auch immer in Hannover ist, wissen die Götter. Aber es ist sehr erfolgreich und sehr spannend, auch schon sehr groß. Und ich habe hier in der Podcast-Reihe ja schon mal FabLabs vorgestellt, aber deswegen möchte ich jetzt gesondert mal Haven vorstellen, weil sie wirklich spektakulär sind. Und deswegen fangen wir jetzt einmal an. Einer der Vorstände erklärt uns das Konzept von Haven.
Wir haben eine große Gemeinschaft, eine große Art von Organisation aufgebaut, die aber total agil und total volatil auch ist. Man kann kommen und gehen, wie es einem passt. Es gibt keine Verbindlichkeit in dem Sinne, aber es gibt immer die Möglichkeit, sich so stark einzubringen, wie man möchte.
Das Coole am Haven ist, dass du hier wirklich alle Möglichkeiten hast, deine Idee Wirklichkeit werden zu lassen. Ich habe ja zu Hause früher auch relativ viel rumgebastelt und irgendwann kommst du ja an ein Level, wo du Dinge professioneller machen möchtest. Und dann kannst du dir überlegen, ob du irrsinnige Summen ausgibst, um dir zu Hause selber so einen Maschinenpark aufzubauen. Und hier im Haven kannst du das eben halt auf Miet- bzw. Stundenbasis solche professionellen Maschinen nutzen. Und du hast wirklich alle Maschinen hier, die du eigentlich brauchst, um deinen Ideen freien Lauf zu lassen. Also es gibt ja für Holzbearbeitung, für Metallbearbeitung, mit den Lasercuttern gibt es ja wirklich alles, womit du wirklich komplette Produkte aufbauen kannst. Und zusammen mit der Kombination, dass du hier der auch deinen im Coworking-Bereich sozusagen einen Arbeitsplatz hast, sitzt du oben am Rechner, machst dir ein paar Gedanken, wie das Ganze aussehen sollte, konstruierst vielleicht auch was am Rechner, machst ein paar Skizzen und probierst es 5 Minuten später unten in der Werkstatt einfach aus. Also es ist extrem schnell und eine coole Möglichkeit, Ideen zu verifizieren und auszuprobieren.
Wir wollen Leuten ermöglichen, Dinge zu tun. Und wir haben für uns persönlich die Erfahrung gemacht, dass wir auf dieser Plattform ganz viel spannende Dinge gemacht haben in den letzten Jahren. Und auch die Leute, die dann dazugestoßen sind, die leben ein anderes Leben als das, was sie ursprünglich dachten, leben zu müssen. Sehr selbstbestimmt. Sie machen viel mehr, worauf sie Bock haben, wechseln auch mal das, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen. Und das zu bekräftigen, zu befördern, war dann relativ klar, dass das das ist, was uns Spaß macht. Für manche ist es wirklich nur der rein funktionale Nutzen. Ich möchte hier arbeiten, ich brauche Internet, ich brauche Strom, dann bin ich wieder weg. Für andere ist es ein ganz wichtiger sozialer Aspekt. Das Community-Frühstück ist ein sehr gutes Beispiel. Die Leute sitzen am Tisch, fangen an zu quatschen und das ist dann häufig der Ausgangspunkt für länger anhaltende Beziehungen, vielleicht Projekte und so weiter und so fort.
Es ist immer ein super Eisbrecher, einfach neben jemanden zu sitzen und einen Kaffee zu trinken und herauszufinden, hey, was bringt dich in den Hafen und was machst du hier so? Und oft kommt es dann dazu, dass man dann im Gespräch sagt, hey, ich meine, das ist ja perfekt, dass du das drauf hast, weil ich brauche eigentlich jemanden, der genau das macht. Und da kommt man dann wirklich oft dazu, dass man auch zusammen an verschiedenen Projekten arbeiten kann. Diese äußeren Eindrücke, die du nicht kontrollieren kannst, sind eigentlich das, was meine Arbeit zumindest vorantreibt. Etwas zu sehen oder mit jemandem zu sprechen, wird höchstwahrscheinlich eine interessantere Idee irgendwann in meinem Kopf später generieren, als zu Hause zu sitzen, das Gleiche zu sehen und einfach nur im Internet zu surfen und da vielleicht verschiedene Eindrücke zu sammeln. Und da hilft eigentlich so ein Coworking-Studio wie der Hafen, einfach ein bisschen diese Routine aufbrechen, was für die Kreativität, glaube ich, auch unglaublich wichtig ist.
Wir sagen, in Zukunft oder eigentlich schon heute braucht ein Unternehmen kein eigenes Büro mehr. Und das zu übertragen auf den produzierenden Bereich, in Makerspaces, wenn es da eine entsprechend große Infrastruktur gibt, dann kann ich auch in dem Bereich am Ende hingehen, wo ich will. Und alles, was ich mitnehmen muss, ist mein Kopf und meine Motivation. Durch die geteilte Nutzung von Infrastruktur, also wir haben jetzt hier ungefähr 100 Büroarbeitsplätze und wir glauben, dass wir mit der Infrastruktur ungefähr 1000 Mitglieder versorgen können. Also allein das, dass eine Ressource nicht exklusiv einer Person zur Verfügung steht, genauso wie in den Maschinenbereich, das ist absolut nachhaltig und absolut effizient.
Nina Lagarde, die auch so eine halbwegs bekannte Influencerin, ich kannte sie, hat einmal einen kleinen Bericht darüber gemacht und sie stellt ein paar Projekte vor. Bei Haven würde ich wirklich empfehlen, die YouTube-Filme in den Shownotes sich anzuschauen, weil man muss die Produkte einmal gesehen haben. Das sind sehr spannende Projekte, wo aus dem Lasercutter neue Häuser, Dekoleuchten entwickelt werden und so weiter. Sehr spektakulär, sehr interessant. Deswegen, das kann ich nur wärmstens ans Herz legen, sich mal die Filme genauer anzugucken. Okay.
Was ist denn ein Coworking Space?
Wir verbinden hier ja eine Werkstatt und Büro, ne? Das ist halt unser Konzept, aber grundsätzlich Coworking meint einfach Teilen von Infrastruktur. Also du hast nicht mehr dein eigenes kleines Büro, sondern deine Kosten sinken und so weiter, indem du das mit vielen Leuten teilst.
Also klassisch weg von diesem typischen im Büro sitzen, ja. 8 Stunden auf dem Stuhl, ja. Sondern ein bisschen Kreativität und Geist fördern dabei.
Auf jeden Fall, genau. Oh, cool. Gehen wir mal weiter in den nächsten Raum.
Anfassen?
Ist zwar Kunst, aber anfassbar, definitiv.
Okay. Und was sitzen hier jetzt gerade für Leute beispielsweise?
580 Mitglieder mittlerweile. Wir wollen ja die 1000 erreichen zum Jahresende. So, das haben wir uns vorgenommen.
Hier sitzt auch Christian und der arbeitet an seinem Müsli.
Was ist das Tolle an eurem Müsli?
Ziel ist, wir wollen eine Handarbeits-Müsli-Rösterei in Lüneburg aufbauen, in der wir sozial benachteiligte Menschen wieder in den Arbeitsmarkt integrieren.
Cool. Ich guck mir das mal an.
Genau, mit völlig bekloppten und ausgefallenen Geschmacksrichtungen.
Darf ich mal was probieren?
Ja, klaro.
Geil. Mir schmeckt es total gut. Ich wünsche euch viel Erfolg dabei. Cool. Und danke, dass du mir ein bisschen was erzählt hast. So, das ist jetzt eure Werkstatt hier unten.
Hier ist so das digitale Arbeiten mit Lasercuttern, 3D-Drucker. Nebenan ist noch eine fette Holzwerkstatt, eine Metallwerkstatt haben wir auch.
Das Konzept ist ja, ich teile mir die ganzen Maschinen, die sonst arschteuer sind, mit anderen Leuten, damit ich sie mir nicht selber kaufen muss.
Ja, genau. Jeder hat eine Bohrmaschine und man benutzt sie eine Handvoll Tage in seinem ganzen Leben. Und eigentlich würde es reichen, wenn man sich pro Stadtteil oder pro Mietshaus irgendwie so ein Gerät teilen würde. Und das Prinzip hier nur hochskaliert. Die Menschen tauschen sich ja aus, also es passiert was.
Hier in der Werkstatt treffe ich auch auf Lukas. Das ist ein alter Freund von mir und der macht hier gerade ganz schön viel Lärm.
Was passiert hier?
Ich
stelle hier Lampenschirme her, wo ich Stadtpläne, die ich abzeichne, in sehr dünnes Holz schneide. Also das hier ist ein Lasercutter. Also hier sehen wir jetzt 12 Teile, die dann zu einem Lampenschirm zusammengesetzt werden.
Das ist jetzt gerade Berlin hier, ne?
Genau, das ist gerade Berlin. Hatte ich jetzt diese Woche eine Bestellung für 2 Leuchten. Dann habe ich mir jetzt hier die Zeit gebucht heute Vormittag für 4 Stunden.
Wie sieht das Ganze am Ende aus?
Kann ich dir am Laptop zeigen vielleicht. Eine schöne meditative Arbeit.
Okay. Genau. Toll.
Ideen gemeinsam verwirklichen. Das ermöglicht Hafen. Denn Community wird hier groß geschrieben.
Aber das Ganze ist nicht nur eine Influencer-Sache, sondern es ist wirklich schon in der Corporate-Welt angekommen. Wir hören uns jetzt einmal kurz an, was die NordLB vorhat mit den Impulsen Osthaven. Hier spricht einmal die Chefin des Innovationslabs der NordLB.
Von der NordLB und dort aus dem Innovationslabor. Und die NordLB ist ja Corporate-Partner. Ja, gemeinsame Innovationen durch die Zusammenarbeit und die Beteiligung von Corporates am Smart City Hub. Das eine sind Ideen, die entstehen aus der Zusammenarbeit oder aus dem Zusammentreffen. Das andere sind eben diese Zusammenarbeit, die auch zu Innovationen führt, sowohl beim Startup, weil das sich ja weiterentwickeln kann an dem praktischen Einsatz seines Produktes im Corporate. Aber natürlich, das Corporate entwickelt sich ja auch weiter anhand der Einflüsse, die durch das Startup reinkommen. So ist es eigentlich ein beidseitiges Win-Win, was dabei zustande kommt. Ich glaube, das hat so nebenbei stattgefunden, das größte Learning. Nämlich hatten wir mal ein Management-Meeting hier, wo quasi unsere Chefs weiter höher als ich sich hier einen Tag lang getroffen haben unten. Das war gar nicht im Rahmen eines Badges, aber schon auch begleitend dazu. Und da hat nämlich Innocado mal vorgestellt oder sich vorgestellt, aber auch wie sie entstanden sind und wie sie denken. Und da hat man richtig gesehen, dass den Managern so richtig die Kinnlade runtergefallen ist, als sie gemerkt haben, die haben ihre Jobs dafür aufgegeben. Sie sind volles Risiko gegangen, nur für ihre Idee und dass sie richtig brennen dafür. Das hat man nämlich im Corporate sehr selten. Und das war eigentlich, sagen wir mal, so ein richtiges Learning oder ein Schlüsselerlebnis, was ich wichtig fand, auch für unsere.
Und es entstehen auch wirklich spannende Startups. Deswegen hören wir uns jetzt mal einen Pitch an. Das ist ein Konzept, wo eine Drohne kombiniert wird mit einer Software, um den Schadstoffausstoß und den Düngemitteleinsatz auf landwirtschaftlichen Flächen möglichst effizient zu gestalten.
Okay, genau, ich bin Tobias von Hype und wir machen es möglich, Krankheiten auf dem Acker zu erkennen, bevor sie ausbrechen. Warum beschäftigen wir uns damit? Ich glaube, diese Bilder kennt eigentlich heutzutage jeder aus den Medien. Wir wissen alle, wir stehen derzeit vor einer enormen Vielfalt an Klima- und Umweltproblemen und auch unsere konventionelle Landwirtschaft trägt einen wesentlichen Teil dazu bei. Wir wissen alle, wir müssen was dagegen tun. Und diese negativen Auswirkungen der Landwirtschaft zeigen sich insbesondere durch eine erhöhte Nitratbelastung im Grundwasser und einen starken Rückgang von Insekten. Doch warum ist das so? Ursache dieses Problems ist immer noch die flächendeckende Ausbringung von Düngemitteln und Pestiziden. Und um dieses Problem anzugehen, gibt es bisher folgende Methoden. Zum einen die manuelle Erfassung am Feld, das heißt, der Landwirt kann direkt hingehen, inzwischen auch mit der Unterstützung von technischen Lösungen oder aber auch Satellitenaufnahmen. Doch diese bisherigen Methoden, die sind eigentlich viel zu aufwendig, ungenau und zu teuer. Und genau aus diesem Grund hat Hype ein System entwickelt, mit dem die Felder automatisiert beflogen werden können und sich präzise analysieren lassen. Wir haben exklusiven Zugriff auf eine spezielle Kamera aus der Medizintechnik. Gepaart wird das Ganze mit einer professionellen Drohne, die auch für den Einsatz auf dem Feld geeignet ist. Und die Software besteht aus einer Flugplanungs- und Analysesoftware. Mit der Flugplanungssoftware lässt sich die Befliegung planen und automatisiert durchführen. Und die Software zur Analyse und Aufbereitung der Daten prozessiert zunächst die erfassten Daten dann mithilfe von neuronalen Netzen. Und am Ende entsteht eine Karte, die dem Landwirt zeigt, wo genau die Probleme auftreten und wie diese behandelt werden können. Um das Ganze mal ein bisschen besser anschaulich darzustellen, habe ich euch Peter mitgebracht. Peter ist ein junger, innovativer Landwirt, der möchte ertragreiche Landwirtschaft und ökologisches Handeln ganz gern zusammenbringen. Und bisher hat er meistens dann gespritzt, wenn es ihm Saatguthersteller oder Anbauverbände empfohlen haben. Doch er möchte es jetzt eigentlich nur noch dort und dann machen, wenn es wirklich notwendig ist. Und genau dafür nutzt er das System von Hype. Als allerersten Schritt nimmt er dafür sein Tablet in die Hand, eröffnet die Flugplanungs-App und markiert genau das Feld, das ihn dann interessiert. Anschließend geht er mit der Drohne zum Feld und nachdem er dann in der App auf Start gedrückt hat, fliegt die Drohne automatisiert los und erfasst die Daten. Wenn die Mission beendet ist, kommt die Drohne automatisch wieder zu ihm zurück. Die erfassten Daten werden auf den Computer übertragen und wenn Peter dann zu Hause unser Programm öffnet, kann er die erfassten Daten auf Anhieb auf der Karte erkennen. Auf der Karte ist dann ganz genau zu sehen, wo die Pflanzen Nährstoffbedarf, Krankheiten oder auch zum Beispiel zu wenig Wasser haben. Und die Karte, wenn zum Beispiel ein Nährstoffmangel aufgetreten ist, kann er direkt in seinen Trecker laden und der Trecker bringt dann nur noch dort.
Ja, das war es mit der Vorstellung von Haben und der interessantesten Fab Labs in Deutschland. Ich habe hier auch der Podcast-Reihe schon mal einen kleineren Bericht über Fab Labs gemacht. Und ich kann nur empfehlen, sich die YouTube-Filme, die hier anhängen, einmal anzuschauen. Man muss da auch wirklich mal die Produkte wirklich sehen im Bild, um zu verstehen, was dann Haben gemacht wird. Aber das war's. Bis dann. Bionik, wie kann man die Natur eigentlich als Inspirationsquelle für technische Innovationen oder auch für andere Innovationen verwenden? Merkwürdigerweise im Prinzip diese sehr naheliegende Idee ist erst in den letzten 10, 20 Jahren populär geworden. Aber wir hören uns erstmal von Hightech von Dreisat einmal kurz wirklich dieses Grundkonzept an und diese unendlichen Möglichkeiten, die Bionik bietet. Schauen wir uns das mal an.
Die Natur, wie wir sie heute erleben. Das Ergebnis von 3,5 Milliarden Jahren unaufhörlicher Entwicklung. Seit der Entstehung des Lebens hat die Evolution viele faszinierende Organismen und Systeme mit ungewöhnlichen Eigenschaften hervorgebracht. Nach und nach entdeckt die Wissenschaft den unschätzbaren Wert dieses biologischen Patentarchivs. Denn in ihm sind intelligente Lösungen für Probleme unseres heutigen Lebens verborgen. Der Kofferfisch. Sein Körper ist ein perfekter Kompromiss zwischen Stabilität, großem Volumen und geringem Strömungswiderstand. Ein geniales Naturprodukt und seit einigen Jahren auch Forschungsgegenstand für Autoentwickler. Die waren auf der Suche nach neuen Karosserieformen und entdeckten den exotischen Fisch als Vorbild. Und so wurde nach seinem Bauplan ein äußerst sparsames und dazu sehr stabiles Fahrzeug entwickelt. Bionik nennt sich dieser Forschungszweig, der seit wenigen Jahrzehnten quasi Produktpiraterie in der Natur betreibt. Interessante Ergebnisse der Evolution technisch umgesetzt. Rochen können mit minimalem Energieaufwand durch das Wasser gleiten. An künstlichen Exemplaren studieren Ingenieure die Wirkungsweise dieses optimalen Antriebs. Dabei experimentieren sie mit künstlichen Muskelsystemen nach dem Vorbild der eleganten Fische. Im Verlauf der Versuche hat sich gezeigt, vor allem der größte Rochen, der Manta, wurde durch die Evolution so optimal geformt, dass seine Nachbauten auch als Fluggerät geeignet sind. So können diese Forschungen an Fischen in Zukunft zu ganz neuen Fortbewegungsmitteln in der Luftfahrt führen.
Ja, schade, dass wir hier nur im Podcast sind und es nicht sehen können, aber es sind einfach diese vielen sehr schlauen mechanischen Strukturen, die aus der Biologik, aus der Bionik übernommen werden. Das sind zum Beispiel einfach Tastsinne, die automatisch und ohne Flechten greifen. Wir hören uns jetzt hier nochmal eine Reihe von sehr spannenden Beispielen an, wo man aus dem Naturkundemuseum praktisch Inspiration für neue Produktionsverfahren und für neue technische Lösungen heraussucht.
Ein beeindruckendes Archiv des Lebens, das zeigt, welche Wunder die Evolution vollbracht hat. Schon als Junge hat Oliver Schwarz sich gerne hier aufgehalten. Bei einem Volontariat bekam er die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen. Dabei faszinierten ihn kleinste Details, wie der filigrane Körperbau von Insekten. Er sprach besonders den Bastler und Tüftler in ihm an.
Das Spannende ist, dass die Insekten, obwohl sie sehr klein sind, sehr große Kräfte aufbringen können, dass sie Werkzeuge entwickelt haben für alle möglichen Anwendungen zum Essen, zum Fortpflanzen, zur Verteidigung und das in hoher Präzision.
Schneiden, spritzen, stechen. All das haben Insekten in Jahrmillionen optimiert.
Mir ist dann irgendwann klar geworden, dass all diese Funktionen bei den Insekten genauso in der Medizin gebraucht werden, gerade im endoskopischen Bereich auch noch in der ähnlichen Größe.
Und so wurde aus dem Naturforscher ein Medizinbioniker, der biologische Tricks in technische Lösungen übersetzt. Besonders beeindruckt hat ihn zum Beispiel der Legestachel der Holzschlupfwespe. Obwohl der hauchzart ist, kann das Insekt damit zur Eiablage zentimetertiefe Löcher ins Holz bohren. Wie kann das sein? Mit seinem Team am Stuttgarter Fraunhofer Institut für Produktionstechnik hat Oliver Schwarz den Stachel in groß nachgebaut. So ist er hinter sein Geheimnis gekommen.
Ja, also das Geheimnis von diesem den Insekten abgeschauten Bohrens ist, dass es eigentlich nicht im herkömmlichen Sinne bohrt, nämlich drehend, sondern in einem Pendelhubprinzip hier drei verschiedene Lanzen sich auf- und abbewegen und damit mit der Raspeloberfläche das Loch praktisch leer raspeln.
Diese Art des Raspelns hat den großen Vorteil, dass sich damit Löcher mit beliebigem Querschnitt erzeugen lassen. Nicht nur runde, sondern auch viereckige oder dreieckige. Alles kein Problem. Genau das macht den Raspelbohrer zu einem idealen Werkzeug beim Einsetzen von Implantaten, die sich nicht verdrehen dürfen, etwa künstliche Hüftgelenke oder für Zahnimplantate. Am Prototyp dafür arbeitet er gerade.
Die Herausforderung besteht darin, dass wir von etwa dieser Größe auf Stecknadelgröße kommen müssen bei den Lanzen und wir müssen es da langsam herantasten.
Ein weiteres Operationsinstrument, bei dem ihn die Natur inspiriert hat, ist diese Knochenstanze. In den USA durchläuft sie derzeit das Zulassungsverfahren. Besonders geeignet ist sie für Bandscheiben-OPs, bei denen Knorpelscheiben zurückgeschnitten werden müssen, weil sie den Patienten auf den Nerv drücken. Bisherige Stanzen können nur geringe Mengen an Knorpel aufnehmen. Die Chirurgen müssen sie daher zum Entleeren mehrfach ein- und wieder ausführen. Dadurch erhöht sich das Infektionsrisiko. Die neue Stanze minimiert dieses Risiko, indem sie die Knorpelstücke in ihren Schaft hineinzieht. Das beschleunigt die OP erheblich. Abgeschaut hat sich Oliver Schwarz diesen Mechanismus von Würgeschlangen, wie der Python oder Anaconda. Und zwar von der Art, wie sie ihre Beute verschlingen. Dazu hat er ihren Schädelaufbau studiert. Aufgefallen sind ihm diese nach hinten gekrümmten Zahnreihen. Haben die etwas mit dem Schluckmechanismus zu tun?
Der Trick besteht darin, dass die Schlange den Ober- und Unterkiefer alternierend hin und her bewegt und die Zähnchen, die zurückgerichtet sind, das Beutetier langsam gen Magen schieben. Und wir haben dieses Prinzip imitiert, indem wir sozusagen zwei Zahnleisten aufgebaut haben, die sich gegeneinander bewegen. Und bei dieser Bewegung wird der Partikel langsam runter bewegt.
Hinein in die Stanze. Eine geniale Konstruktion. Überhaupt bietet die Natur einen großartigen Fundus für technische Lösungen. Der spezielle Aufbau der Schwanzflosse von Knochenfischen etwa führt zu einem ganz besonderen Effekt.
Mal, was würde ich erwarten, wenn ich jetzt einen Druck drauf gebe, dass der Körper sich dann von mir wegwölbt und das genau das Gegenteil passiert. Er wölbt sich mir entgegen.
Die sogenannte Fin-Ray-Struktur passt sich runden Körpern an. Das lässt sich auf vielfältige Weise nutzen. Oliver Schwarz hat eine Pinzette entwickelt, mit der sich Weichteile wie Nerven und Bindegewebe schonend greifen und verpflanzen lassen. Doch noch hat er für die Pinzette keinen Investor gefunden, der sie auf den Markt bringt.
Die Schwierigkeit der Bionik ist, dass man einen sehr langen Atem braucht, bis man einen funktionstüchtigen Prototypen hat. Der Vorteil aber ist, dass man sehr häufig eine Sprunginnovation findet, die große Auswirkungen hat, wo man viele Anwendungen dazu finden kann.
Sich durch die Natur inspirieren lassen, das möchte Oliver Schwarz bereits Kindern nahebringen. zum Beispiel mit Bionik-Erklärstationen in Stuttgarts Zoologisch-Botanischem Garten.
Wir haben festgestellt, dass Kinder in der Schule im Biologieunterricht kaum noch selber eigene Beobachtungen machen können. Selbst die Studenten an der Universität mit Biologie haben Fächer wie Genetik und Molekularbiologie. Und da entfällt das eigene Beobachten und Analysieren. Deswegen wollen wir hier ein Gegengewicht schaffen.
Denn das
ja, die Pomelo kennen wir alle bei Aldi, eine zitrusfreie Obwurst, die relativ günstig ist und viele Vitamine bietet. Und hier sehen wir mal, wie aus diesem Muster neuere und bessere Schutzhelme entstehen, weil die Pomelo im Prinzip auch einen Sturz aus 10 Meter schadlos übersteht und nicht zerbricht. Und diese Mechanismen hat man auf die Helmproduktion angewendet.
Das Genie der Natur erforschen. Das will dieses Forschungsteam an der Universität Freiburg im Breisgau. Heute ist eine spezielle Zitrusfrucht, die Pomelo, dran.
Okay, wir wären dann soweit.
Die Forscher wollen wissen, wie sie sich gegen Aufprall schützt. Den 10-Meter-Sturz überlebt sie unbeschadet. Doch warum? Dies sollen weitere Tests im Labor verraten.
Hier sieht man jetzt ganz schön die Aufprallfläche. Es ist nicht nur, dass dieser kleine Bereich nur komprimiert wird, sondern auch der Bereich hier außenrum, der wird auch mit verformt und nimmt somit auch Energie auf.
In der dicken Schale der Pomelo könnte das Geheimnis stecken. Um dies zu zeigen, bereiten die Forscher eine Probe vor, auf die ganze 200 Gramm runtersausen werden.
Ja, was man ganz schön erkennen kann, ist, dass nicht die ganze Schale dicke auf einmal komprimiert wird, sondern dass es wirklich Bereiche gibt. Also es wird zuerst der obere Bereich komprimiert, dann unten die leichte Krümmung, die natürlich durch die runde Form der Schale zustande kommt. Dann wird die weggedrückt. Und das ist ganz interessant, wie das mit der Struktur zusammenhängt.
Wie also ist die Schale der Pomelo im Detail aufgebaut? Das Rasterelektronenmikroskop lüftet das Geheimnis.
Wir haben eine ideale Laichbaustruktur, die Energie sehr gut wegdämpfen kann, weil diese Stege, das sind lebende Zellen und die sind gefüllt mit Flüssigkeit, mit dem Zellsaft. Da eingebettet sind faserartige Strukturen, die die Energie noch mal großflächiger verteilen. Und deshalb dämpft die Pomelo so gut.
Doch wozu das alles? Ganz einfach. Grundlagenforschung wie diese ermöglicht es, an neuen Produkten zu forschen, auch wenn dies Zeit braucht.
Typischerweise gehen in der Grundlagenforschung, bis man überhaupt mal das biologische System verstehen, 3 bis 5 Jahre ins Land. Parallel dazu beginnen wir dann mit der Umsetzung, um von einer Idee aus der Biologie einen Prototypen und ein Produkt zu entwickeln. Das heißt, es ist wirklich ein Neuerfinden und ein Neuerforschen. Und das ist auch das Spannende dran.
Im Falle des natürlichen, hervorragenden Aufprallschutzes der Pomelo will der Helmhersteller Uvex von der Bionik profitieren. Er hat die Pomelo-Struktur bereits in einen Prototypen einbauen lassen. Erste Tests sind vielversprechend.
Den ersten Versuch hatten wir mit einem Serienhelm durchgeführt. Und man sieht hier an der ersten Kurve eine Belastung von ca. 170 G. Und hier sehen wir den Helm, der von der Bionik inspiriert wurde. Und hier sieht man ganz deutlich, dass der Impact wesentlich geringer ist, also unter 150. Das heißt also ein besseres Impactverhalten um nahezu 20%.
Die eingebaute Pomelo-Struktur macht also Schutzhelme sicherer. In 2 bis 3 Jahren sollen sie auf dem Markt sein.
Ja, das war's. Es ist noch ein unglaublicher Fundus an Möglichkeiten, die die Natur bietet. Technische Veränderungen inspirieren zu lassen. Wir haben jetzt hier einmal so in dieser Podcast-Reihe damit keinen kleinen Aufschlag gemacht. Bis dann.
Wie beeinflusst
Science-Fiction-Innovation? Eigentlich eine nüchterne Frage. Wir müssen uns leider ein bisschen Netzgeschichten angucken, die diese Frage sich auch gestellt haben und sie ehrlich gesagt nicht beantwortet haben. Also die Komplexität von Innovationen. Ja, es gibt in Deutschland was, aber es bleibt auch relativ klein. Die Amerikaner haben da ein anderes System der Innovationsförderung, Finanzierung. Dort werden größer gedacht und auch disruptive Modelle werden einfach als solche erkannt und dann anders behandelt von Finanziers. Aber das kommt Deutschland so nicht vor. Deswegen sind wir immer mit diesem Ingenieurs-Klein-Klein unterwegs. Die großen Würfe passieren eher in den USA. Aber wir hören uns das erstmal an.
An der Ideenfindung kann es nicht liegen. Gibt doch noch genügend Potenzial aus Science-Fiction-Movies. Lichtschwerter, fliegende Autos oder Kälteschlaf. Da muss sich doch was draus machen lassen. Oder brauchen wir überhaupt Science-Fiction, wenn es um das Thema Innovation geht? Ich bin heute in Berlin bei der Telegrafen-Lounge, um genau diese Frage zu beantworten. Manuel Vogt ist Innovationsberater und jetzt bei uns zu Gast. Tachchen.
Hallo.
Die meisten Startups haben ja Ideen, aber denen fehlt die finanzielle Stärke, die Ideen auch umzusetzen. Ist das vielleicht der Grund für die Innovationsarmut in Deutschland?
Also erstens glaube ich nicht, dass es eine Innovationsarmut gibt. Also würde ich bestreiten. Es gibt wahnsinnig tolle Firmen, Unternehmen und auch viele spannende Innovationen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Komplexität dieser Innovation wahnsinnig kostenintensiv ist und dass es sicher auch ein guter Weg wäre und teilweise auch ist, dass große Unternehmen und Startups zusammenarbeiten.
Okay, und wie kriegen wir das hin, dass das passiert?
Naja, es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe von Corporate Accelerator Programmen und Innovationslabs und Open Innovation Ansätzen, wo letztlich Unternehmen und Startups Plattformen haben, wo sie sich austauschen, gemeinsam an Projekten beteiligen oder wo es auch um Beteiligung geht.
Stefan Albani ist bei uns zu Gast, seines Zeichens unternehmerischer Bundestagsabgeordneter. Schönen guten Tag, Stefan. Schön, dass du Zeit hast.
Schönen guten Tag, Sisi.
Nehmen wir mal an, ich habe jetzt eine spitzenmäßige Idee und brauche finanzielle Unterstützung. An wen kann ich mich da wenden? Kann der Staat mir da weiterhelfen?
Es gibt verschiedene Programme des Staates, überhaupt keine Frage. Exist, viele andere Programme, die Startups unterstützen, wo man mit innovativen Ideen Anträge stellen kann. Es gibt aber auch viele Förderprogramme der Handelskammern. Also es gibt viele Möglichkeiten, an die man sich entsprechend wenden kann. Auch Hausbanken unterstützen so etwas.
Würdest du sagen, dass man in Deutschland von Innovationsarmut sprechen kann?
Nein, das würde ich so nicht sagen. Das Problem ist, mehr Innovation zu haben, Begeisterung für Innovation haben, den Menschen, die Innovationen entwickeln, vor allen Dingen die Angst zu nehmen, dass sie auf dem Weg zu einer Innovation, auf dem Weg dazu, Science Fiction zur Realität werden zu lassen, die Angst zu nehmen, zu scheitern. Mhm. Das, denke ich mal, ist ein elementarer Punkt, wenn wir noch zu mehr Innovationen kommen wollen, die unsere Gesellschaft voranbringen.
Wolf Jeschonek ist bei uns zu Gast. Der ist der Boss vom FabLab Berlin. Tachchen, schön, dass du da bist.
Hallo.
Wolf, was brauchen wir denn, um so eine richtig gute Idee auf den Weg zu bringen, wie zum Beispiel damals das mobile Internet?
Meiner Meinung nach brauchen wir mehr Infrastruktur, die es Leuten ermöglicht, ihre Ideen auszuprobieren und umzusetzen.
Was heißt das genau?
Naja, wenn ich jetzt eine gute Idee habe für ein Produkt, irgendwas mit Elektronik oder Software, dann brauche ich eine ganze Menge Geräte, um das überhaupt ausprobieren zu können oder einen Prototypen bauen zu können. Und das habe ich meistens nicht zu Hause. Deswegen brauchen wir mehr frei zugängliche Infrastruktur für sowas.
Wolf Jeschonek, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
So, dann macht euch.
Ja, es ist schlichtweg einfach auch so, dass Science Fiction von der Frage getrieben wird, was how if the world should be, also wie könnte die Welt aussehen. Und das ist bei Innovation halt auch. Man definiert Probleme, wie zum Beispiel die Probleme der konventionellen Fleischerzeugung, Antibiotikaresistenzen, Flächenfraß, die Wirkung auf CO2 und dann, was könnte besser sein, was gibt's technisch. Ja, dann entwickelt man eben Laborfleisch, wo Fleisch ohne Tiere erzeugt wird. Und dann ist eine große systemische Innovation da. Und solche Gedankenansätze sind in Science Fiction eben da, wenn das auch völlig frei ist von irgendwelchen technischen Fragen. Aber Der Denkansatz ist ja gleich. Und das wird hier bei Weiss auch besser herausgearbeitet, leider eben auch nur auf Englisch, aber wir hören uns das auch mal an.
I think all science starts as science fiction. Now by this, I don't mean science fiction authors drive society. What I mean is every piece of science starts off with the scientists going, what if? So all science starts off with imagination.
There is, of course, a symbiotic relationship between science and science fiction. In the 50s, Collier's magazine did this series of articles called Man Will Conquer Space Soon. They commissioned these artists to do these beautiful drawings and paintings of people going to the moon, going to Mars, presenting it actually not as like way out there nutty ideas, but saying, you know, this is something we can accomplish. And that drew a ton of public support into behind the space program.
The joy of science fiction is that it can generate curiosity and it can generate an idea of what is possible. And we're very good as a species at taking something that says, ooh, maybe we could do this, and then someone finds a way to do it. As you have people who are growing up with science fiction, with visions of the future, that becomes the template for a possible future for them. Things become thinkable that would not have been thinkable otherwise.
On your mark, get set. We're riding on the internet, cyberspace set free. Hello, virtual reality.
Also, schreiben wir, wie könnte die Welt aussehen, ist der Denkansatz der Science Fiction mit Innovation verbindet. 5,5 Millionen Deutsche arbeiten im Handwerk. Das sind viele, wenn man bedenkt, dass 39 Millionen die Erwerbsbevölkerung sind. Und natürlich sind diese Menschen auch innovativ. Ich stelle jetzt mal in dem Beitrag drei wirklich spannende und schöne Projekte auch vor. Wir erleben einen Konditormeister, den die 3D-Druck nutzt, um Schokolade in verschiedenen Logos zu formen. Und praktisch auch den 3D-Druck dazu verwendet, Schokolade so zu verteilen, dass es ein individuelles Geschenk oder eben auch ein Produkt entsteht. Wir schalten da erstmal rein.
Liebe zum Detail, Kreativität und handwerkliches Geschick. Das brauchen Konditoren, um Kunden von ihren süßen Stücken zu überzeugen. Benedikt Daschners Leidenschaft ist die Schokolade.
Schokolade ist einfach ein unglaublich toller Rohstoff. Mal ganz abgesehen davon, dass er einfach total geil schmeckt, ist er total vielseitig. Man kann verschiedenste Sachen damit machen.
Außerdem begeistert sich der Konditormeister aus Ismaning für Technik. Als sein letzter Arbeitgeber in Insolvenz geht, nutzt er die Arbeitslosigkeit, um eine spektakuläre Idee umzusetzen. Den 3D-Schokoladendrucker. Vor einem Jahr hat sich Benedikt Daschner dann selbstständig gemacht. Sein aktueller Auftrag, das Logo eines Cafés.
Die Idee dabei war einfach zu sagen, ich kann was Neues mit Schokolade schaffen, ich kann Formen damit erzeugen, die bisher nicht oder überhaupt nicht rationell möglich waren.
Logos, Namen, Figuren oder ganze Sätze. Der Schokoladendrucker spuckt alles aus, was die Kunden wollen. Und schafft dabei Formen, die ein Konditor mit reiner Handarbeit nie hinbekommen würde. Eigentlich ist es ein herkömmlicher 3D-Drucker. Die spezielle Spritzdüse für die Schokolade hat Benedikt Daschner aber selbst entwickelt.
Worum es dann im Endeffekt ginge, sind die ganzen Anpassungen. Wie genau komme ich mit den Temperaturen hin? Ich habe ungefähr ein halbes Grad Temperaturspektrum, sonst ist die Schokolade zu flüssig oder zu fest.
20 Minuten braucht der Drucker, um dieses filigrane Kunstwerk zu schaffen.
Und jetzt hören wir uns einmal an, Drohnen, also Unmutband-Flugprojekte habe ich ja hier auch schon in der Podcast-Reihe vorgestellt. Es ist ja auch schon ein bisschen Allerweltstechnik gewesen. Ich habe es neulich gesehen, es gibt es bei eBay schon für 100 Euro. Wie nutzt das Handwerk diese Technik? Das hören wir uns jetzt an.
Haltung Koswig. Als Beispiel stand die Frage im Raum, wem nützt im Handwerk eine Drohne?
Sie haben schon gesagt, Dachdecker sind da ein gutes Beispiel, die dann natürlich Dachvermessungen, Schadenkontrolle oder andere Dinge auf dem Dach machen können, ohne dass sie mit einem Gerüst hochsteigen müssen. Es gibt andere Betriebe, wie zum Beispiel SHK-Handwerk, die sich mit dem Thema Photovoltaik beschäftigen. Aber am Ende ist es immer die Idee des Unternehmers. Und da sind Sie überrascht jedes Mal wieder, wenn jemand kommt und sagt, ich setze eine Drohne jetzt für XYZ ein, ich habe mir das so überlegt und das funktioniert. Da kommen Sie nicht drauf. Also wir können Ideen nur anregen, wir können Ideen nicht machen, aber wir haben zum Beispiel einen Metallgießer, einen Kunstgießer, der so Statuen und Ähnliches macht. Der benutzt zum Beispiel die Drohne, damit er nicht mehr aufs Dach steigen muss und die Statuen nach unten holen, um sie dann neu gießen zu können, sondern der vermisst die heute mit einer Drohne.
In der Praxis stehen Handwerksbetriebe vor der Herausforderung, etablierte und neue Techniken, Technologien und Verfahren zu modifizieren und weiterzuentwickeln.
Auch da wieder, deshalb sind wir hier. Anfassen ist es die Devise. Sehen, live erleben, sich selber ein Bild machen und dann entscheiden, ist das was für mein Unternehmen, ist das mit meiner Tradition vereinbar oder nicht. Bisher waren alle Betriebe, die wir getroffen haben, nicht nur in der Roadshow, sondern insgesamt sehr aufgeschlossen. Auch wenn sie die dann am Ende nicht eingesetzt haben, die Technologien. Sie haben sich damit beschäftigt, sie haben sich für sich eine Entscheidung getroffen. Ist das gut? Passt das zu mir? Kann ich damit irgendwas anfangen? Und das ist das, was zählt, am Ende eine Entscheidung treffen zu können, wo man sagt, die ist fundiert. Ich habe mir das mal angeschaut und ich habe für mich entschieden, ich mache da was oder ich lasse es bleiben.
Das Kompetenzzentrum Digitales Handwerk hat eindrucksvoll gezeigt, welche Möglichkeiten...
Ja, und dann haben wir noch das Tischlerhandwerk. Hier hat sich ein bayerischer Tischler ein Holzfahrrad überlegt, das für die Hittenstädter ein schönes Alleinstellungsmerkmal ist. Wer hat das schon? Kostet allerdings dann auch 5.000 Euro.
Adelsried bei Augsburg. Auch Schreinermeister Franz Erker hat vor einem Jahr den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Jetzt kann er sich vor Aufträgen kaum retten. Möbel sind sein Hauptgeschäft, aber er hat auch noch ein besonderes Steckenpferd. Aus diesem Stück Eschenholz soll etwas Außergewöhnliches werden. Ein Fahrrad. Warum aber ein Fahrrad, ausgerechnet aus Holz?
Es ist einfach ein Wahnsinnswerkstoff. Genauso haltbar wie ein Stahlrahmen oder annähernd haltbar wie ein Stahlrahmen. Und ein ganz individuelles Stück.
Das sich auch noch relativ schnell produzieren lässt. 36 Stunden dauert es, um das Tree Bike, wie Franz Erker sein Holzfahrrad nennt, herzustellen. Die Esche wird in Furniere geschnitten. Damit daraus ein Fahrradrahmen entsteht, müssen 50 Stück davon verleimt werden. Nur 1,5 Stunden hat das Team Zeit, um die geklebten Teile in die richtige Form zu bringen. Dann wird der Leim hart.
Entstanden ist die Idee bei dem Meisterstück 2017. Und ich hatte ein Jahr Zeit, mir ein Möbel zu überlegen. Und mir ist er recht eingeschränkt. Deswegen wollte ich was ganz anderes, was viel aufwendiger ist.
Die Produktion steht noch am Anfang. 8 Treebikes haben bislang die Werkstatt verlassen. Ein Holzfahrrad kostet in der Standardausführung rund 5.000 Euro. Ein stolzer Preis. Doch der Markt dafür wird sich noch entwickeln. Davon ist Franz Erker fest überzeugt. Ein unschlagbarer Vorteil des Treebikes gegenüber einem Drahtesel aus Metall ist die bessere Umweltverträglichkeit.
Das ganze Fahrrad besteht aus einem Brett, 2 Meter lang, 20 Zentimeter breit und 50 Zentimeter stark. Man kann es danach so nehmen, wie es ist und verbrennen, zerhacken, ich weiß nicht. Rundum ein grünes, nachhaltiges Produkt.
Seine Zielgruppe sind individualistische Städter, die es hip finden, etwas Besonderes zu haben. Mit pfiffigen Ideen sichern sich junge Handwerker ihre Zukunft, unterstützt von digitaler Technik und nachhaltigem Denken.
Das war's, aber natürlich wird das auch immer weiter ein Thema finden. Ich finde gerade Handwerksprojekte immer sehr spannend, wo man Tradition mit Innovation verknüpft. Und ich habe jetzt eben nur 3-mal Projekte vorgestellt, aber da kommt auf jeden Fall noch.
Ja.
Das war's mit den Zukunftsmachern diese Woche. Mir hat Spaß gemacht. Und wenn ihr irgendwelche Themenvorschläge oder Ideen habt oder einen Interviewpartner sucht, meldet euch einfach unter jürgen.fark@elektroautovergleich.org. Sonst bewertet mich gut, das wäre nett. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.